Deutschlandfunk Kultur. Fazit. Mit Gabi Wuttke.
Guten Abend. Die Bayreuther Festspiele 2022 sind eröffnet. Tunesien beendet wohl endgültig den arabischen Frühling und das Berliner Theatertreffen könnte sich völlig neu aufstellen. Themen dieser Stunde.
Wo Künstler zusammenarbeiten, die auch sehr emotional sind, passieren eben öfter mal Streitigkeiten oder emotionale Ausbrüche. Das haben sie auch letztlich in anderen Häusern. Bloß das wird nicht immer gleich hochstilisiert von der Presse. Das ist hier in Bayreuth eben besonders.
Sagte Katharina Wagner vor 6 Jahren. Nun liegt der grüne Hügel wieder mal im Schatten. Auch bei den Richard-Wagner-Festspielen wurden Übergriffigkeiten gegen Frauen eingestanden. Außerdem beutelt Corona das Haus in Bayreuth. Trotzdem sind sie heute wieder mit Publikum eröffnet worden, mit einer Neuinszenierung von Tristan und Isolde in der Regie von Roland Schwab. Jörn Florian Fuchs hat die erste Kritik zu bieten. Trotz Liebestod hat sich Roland Schwab eine Utopie der Liebe vorgenommen. War es also eine lichte Inszenierung?
Es war eine sehr düstere Inszenierung, die aber versucht hat, das Stück ernst zu nehmen und so ein kleines bisschen über den Kern, über die Fabel hinauszugehen. Ich muss vorwegnehmen, das Publikum war durchweg enthusiasmiert. Also es hatte fast das von Volksfeststimmung. Ich kann mich dieser Stimmung nicht so ganz anschließen, das vorsichtig zu sagen. Wir sehen zunächst auf der Bühne ein junges Paar, Liebespaar, während das Vorspiel noch läuft. Und dann öffnet sich die Bühne in ihrer vollen Breite und Größe in Bayreuth und wir haben eine Scheibe auf dem Bühnenboden, in der man Videoprojektionen sieht. Das ist am Anfang Wasser, das wird später zu Blut, das wird mal zu Sternen, zu verschiedenen anderen Dingen. Und es gibt auch ganz oben am Bühnenhimmel eine Projektion, erst Wolken, später Sterne. Und wir beginnen mit Bürostühlen interessanterweise oder so Liegen, die auch eifrig benutzt werden von den Protagonisten. Und wir enden mit einer Szene, wo die beiden Tristan und Isolde ein bisschen wie in Schlafanzügen aussehen, wenn sie dann letztendlich sterben. Und es kommt dann ein ganz altes Paar stumm und schaut ins Publikum. Also die Idee ist irgendwie entweder, dass wir alle mal altern oder dass es vielleicht auch Paare gibt, die ein glückliches Alter haben, à la Philemon und Baucis. Diese mythischen Figuren, nämlich auf die weist das Programmheft auch hin.
Das ist jetzt interessant, dass Sie die Inszenierung von Roland Schwab als düster beschrieben haben, denn vorab in Interviews hat er gesagt, er will nicht so düster sein wie Katharina Wagner in ihrer Tristan und Isolde Inszenierung. Die Botschaft wäre welche jetzt, wie Sie sie gesehen haben bei dieser Schwab-Inszenierung?
Keine wirkliche Botschaft, finde ich. Bei Katharina Wagner war ja zum Beispiel der König Marke ein richtig übler Geselle. Der hat gefoltert und diese Folterkeller-Atmosphäre gab es auf der Bühne auch ziemlich drastisch bei ihr dargestellt. Das haben wir tatsächlich nicht, sondern wir haben eher so ein ja mehr oder minder hübsches Dekor mit eben vielen, vielen Videogeschichten. Es gibt der Sternenhimmel verwandelt sich dann auch mal in weißes Rauschen zum Beispiel. Die Protagonisten laufen da dann auch auf dieser Projektion ein bisschen herum. Aber das bleibt alles für mich sehr gediegen und auch etwas bieder und zieht sich auch, vor allen Dingen, weil gerade im dritten Aufzug die Personenführung dann sich so in wahnsinnigen Standard- und Pathosgesten erschöpft. Also ich glaube, Roland Schwab, er wollte dieses Stück ziemlich genau vom Blatt herunter inszenieren und das ist auf diese Weise schon weitestgehend so auch passiert. Aber mir hat es immer wieder einfach an innerer Spannung gefehlt. Es gibt eine Idee, die ich interessant finde. Und zwar, es gibt keine, also Melod ist, das ist ja derjenige, der Tristan verwundet, tödlich verwundet, an dieser Wunde stirbt dann Tristan später. Hier ist es so, dass es wirklich die Liebe ist. Also die Begegnung mit Isolde bedeutet, dass Tristan verwundet ist. Er hat auf seinem T-Shirt, das er trägt, so eine große aufgezeichnete Wunde. So sieht das aus. Und er wird auch später dann also von der Macht der Liebe in Form von Neonstreben, die vom Himmel herunterkommen, wird er also regelrecht niedergestreckt. Also das ist so ein Punkt. Es gibt eine Liebe, die eben so tödlich ist, dass man da gar nicht mehr von außen irgendwie noch Waffen braucht.
Am Pult stand Markus Poschner, der vielfach ausgezeichnete Chefdirigent in Linz. Wie hat er sich mit dem Bayreuther Festspielorchester verstanden?
Das ist zum Teil sehr laut und grob, aber man merkt, dass diese Sturm- und Drang-Atmosphäre, die dann an manchen Stellen auf der Bühne auch herrscht, dass die also mit dem Graben sehr genau dann konform geht. An den Stellen, wo es sehr, sehr getragen zugeht, ist das auch getragen vom Orchester her. Da merkt man wirklich diese ganz genaue Verzahnung. Es ist ein ganz anderes Dirigat, ein ganz anderer Stil als dieser eher italienisch angehauchte von Christian Thielemann in der letzten Interpretation. Aber ich finde, das funktioniert und das hat auch im Übrigen Kapellmeisterqualitäten, merkt man durchaus dem Poschner an, dass es eben auch technisch einfach funktioniert und alles sehr gut ausbalanciert ist.
Und die Partien waren heute Abend wie geplant besetzt?
Die waren wie geplant besetzt. Auch da ein unfassbarer Jubel. Auch da leider doch ein paar Einwände bei mir. Also man muss sagen, Stephen Gould als Tristan und Catherine Foster als Isolde, die sind beide wirklich Wagner-Sänger. Die kennen diese Partien in- und auswendig. Heute zum Teil extrem textunverständlich gesungen. Gerade Gould, das war eine Sprache, die, ich weiß nicht, was es war, aber ich habe es wirklich zum Teil nicht verstanden, was er gesungen hat. Und er hatte auch das Problem, dass er mit sehr schönen Tönen anfängt, sehr sanft und dann auf einmal springt das Ganze und geht etwas ins Wabbeln hinein. Und das war bei Foster auch so, immer wieder sehr laut und übersteuert. Also sehr anstrengend, dieser Stimme auf die Dauer zuzuhören, fand ich. Sehr, sehr gut. Zwei Partien allerdings, zwei kleinere. Das ist Georg Zeppenfeld als König Marke. Phänomenal gut, wirklich. Und auch der Kurbenal von Markus Eiche. Und das waren auch die beiden, bei denen ich dann doch fast jedes Wort verstanden habe.
Sie haben gesagt, das Publikum war mehrmals aus dem Häuschen nach zwei Jahren Corona-Pause. Es ist ja Sitte, dass das Festspielhaus bis auf den letzten Platz ausgebucht ist. Wie war es heute Abend?
Es heißt ja immer, es gibt auch für die Premieren, auch für den Ringzyklus noch vereinzelt Karten. Man sah ein paar freie Plätze, da weiß man nicht ganz genau. Natürlich liegt es daran, dass es bezahlte Karten sind und jemand hat es nicht geschafft. Ein Kollege von mir, der auch Arzt ist, der einen Einsatz hatte, tatsächlich in der ersten Pause einer Dame geholfen hat, der ist zum Beispiel danach nicht mehr reingelassen worden. Wenn Sie also eine Sekunde zu spät sind, kommen Sie da nicht mehr rein ins Haus. Was ich ein bisschen erstaunlich fand, um mich herum allerdings 3, 4 Plätze, die leer wurden. Also es gab Leute, die auch diese Aufführung verlassen haben. Das fand ich dann etwas überraschend. Aber ob jetzt da ein paar Plätze mehr oder weniger frei sind, ob es ein paar Reisekarten an der Abendkasse gibt, das finde ich erstmal gar nicht das Kriterium. Das Haus wirkte auch anlässlich dieser, also wir hatten wieder eine wahnsinnige Hitze außen und auch innen. Und da merkte man schon diese Wucht dieser puren Masse an Publikum, die da eng gedrückt aneinander sitzt und eben diesen 5, 6 Stunden folgt.
Jan-Florian Fuchs über Tristan und Isolde, die Eröffnungspremiere der diesjährigen Bayreuther Festspiele. Sie gehen gerne mal in ein Museum? Fein. Dann kennen Sie ja die vielen guten Geister, die den ganzen Tag darauf achten, dass Sie mit dem Publikum und dass die Sache mit der Kunst, dass das alles in Ordnung geht. Dass auch die Museumsaufseherinnen und Aufseher Lieblingsstücke haben, mit denen sie ja viel Zeit verbringen, darum geht es in Jeden Tag im Museum. Fanny Buschert war im Berliner Pergamonmuseum.
Im Nordflügel des neuen Museums erstreckt sich auf 3 Etagen die Sammlung des Ägyptischen Museums. In einem mit rotem Backstein verkleideten Raum steht unter einem niedrigen Gewölbebogen eine große Vitrine. In ihr liegen 3 Mumien, die Aufsichtsleiter Matthias Menzel zum Nachdenken bringen.
Das ist ein Familienbegräbnis, also es sind 3 Töchter, also Mumien von 3 Töchtern aus der römischen Zeit, wo Ägypten römische Provinz war. Ja, und das fand ich schon immer ganz interessant, weil diese Leute halt auch mal hier auf der Erde gelebt, geliebt, geweint, gelacht haben. Ja, kann man gar nicht beschreiben. Also ich finde es immer sehr ehrfürchtig, wenn man hier davor steht.
Der Oberkörper der größten Mumie ist von einer bunt bemalten Maske umschlossen. Sie zeigt den Kopf eines jungen Mädchens. Bei den beiden kleineren Mumien gibt es keine Masken. Auf Kopfhöhe liegen gemalte Porträts der Kinder. Seitdem er sie das erste Mal gesehen hat, haben die Mumien Matthias Menzel nicht mehr losgelassen.
Ich stand erst mal davor, weil man hat das vorher noch nicht gesehen, weil in Ägypten war ich selber nie. Und ich bin immer wieder stehen geblieben und habe mir da so Gedanken gemacht. Was haben die mal gedacht? Wie haben die gelebt? Wie ging es ihnen?
Matthias Menzel arbeitet seit 2004 auf der Museumsinsel. Seit 3 Jahren ist er Aufsichtsleiter im neuen Museum. Der Anblick der Mumien beschäftigt ihn jedes Mal aufs Neue.
Die beiden sind ja noch relativ jung gewesen. Also mich würde tatsächlich das Schicksal interessieren, warum so früh gestorben. Also es ist eher ein bisschen bedrückend, aber ich finde es deswegen nicht weniger eindrucksvoll.
Die Mumien stammen aus dem 1. bis 2. Jahrhundert nach Christus. Untersuchungen ergaben, dass die einbalsamierten Kinder vermutlich zwischen 2 und 7 Jahren alt waren. Die drei Artefakte ziehen nicht nur Matthias Menzel in den Bann.
Die Mumien werden schon stark frequentiert, auch gerade von Schulklassen, von kleineren Kindern, weil die finden Mumien immer toll. Warum? Weiß ich nicht, was kleine Kinder daran so toll finden, aber doch, also Schulklassen sind ja häufig, die hier stehen bleiben und da was drüber erzählt wird.
Die Geschichte der drei mumifizierten Töchter wird vermutlich nie abschließend geklärt werden. Und vielleicht macht sie genau das so faszinierend.
Jeden Tag im Berliner Pergamonmuseum. Morgen setzt Fazit die Reihe fort im Alten Museum auf der Museumsinsel. Die Inflation ist hoch wie seit Jahrzehnten nicht mehr. Die Preise für Lebensmittel und Energie werden weiter steigen. Das beschreibt die Situation in Deutschland, aber auch in Tunesien. In dem nordafrikanischen Land kommt noch hinzu, der Wirtschaft geht es miserabel, die Arbeitslosigkeit ist immens. Auch der arabische Frühling von 2011 ist mit Staatsoberhaupt Said endgültig verwelkt. Er hat das Parlament aufgelöst und heute die Bürgerinnen und Bürger gefragt, ob sie ihm noch mehr Macht gestatten. Die Journalistin Sarah Mersch arbeitet in Tunesien. Gab es öffentliche Kritik künstlerischer Intervention, welcher Art auch immer, gegen dieses Referendum?
Eigentlich nicht, nein. Also es gab eine ganze Reihe an Demonstrationen, meist kleineren Demonstrationen gegen das Referendum und gegen den Präsidenten, aber jetzt nicht speziell Künstler, die sich dazu öffentlich geäußert haben. Also keine Protestsongs oder Ähnliches. Das gab es bei diesem Referendum tatsächlich nicht.
Um die Situation in Tunesien am heutigen Tag besser zu verstehen, wie spiegelt sich denn in der Kultur die Entwicklung Tunesiens der letzten Jahre nach dem arabischen Frühling?
Da hat sich eine ganze Menge getan in ganz vielen verschiedenen Bereichen und da hat man tatsächlich gemerkt, dass die Zensur weggefallen ist, dass sich eine große Kreativszene tatsächlich entwickelt hat, also sei es in der alternativen Musik, sei es Galerien, die aufgemacht haben, kleine, die tunesische zeitgenössische Künstler vorstellen, im Bereich des Theaters, des Dokumentarfilms. Also da hat sich in den letzten 10 Jahren tatsächlich sehr, sehr viel entwickelt, vor allem in der Hauptstadt Tunis, aber auch in anderen Städten. Da ist wirklich Leben und Bewegung reingekommen.
Kultur ist das eine, aber das Leben mit der Arbeitslosigkeit, mit den hohen Preisen, der dann niederliegenden Wirtschaft, das sind zwei Seiten einer Münze?
Ja, auf jeden Fall. Und das ist es auch, was zu diesem großen Frust und dieser Resignation geführt hat und vielleicht auch dieser gewissen Unterstützung, die der Präsident Kais Saied jetzt erfährt, dass eben viele Leute frustriert sind, weil sie keine Arbeit haben, weil das Leben immer teurer wird, weil die Inflation seit Jahren tatsächlich hoch ist. Und was man jetzt leider immer wieder hört, immer häufiger in den Gesprächen, ist, dass die Leute sich im Prinzip Ben Ali zurückwünschen, also den Machthaber, den sie 2011 gestürzt haben damals, weil sie eben sagen, damals war es noch günstiger, damals war es billiger und das Leben war einfacher.
Was genau steht denn jetzt eigentlich zur Abstimmung, weshalb Kritiker des Präsidenten das Schlimmste für Tunesien befürchten?
Das ist eine tatsächlich ganz neue Verfassung, die ein neues Herrschaftssystem im Prinzip einführen will, ein Präsidialsystem. Tunesien hatte nach der Revolution sich bewusst für so ein hybrides System entschieden zwischen parlamentarischem und präsidialen, damit es eben nicht mehr so einen starken Mann an der Spitze des Staates geben wird, nicht mehr so einen starken Herrscher. Und die neue Verfassung würde jetzt tatsächlich dem Präsidenten wieder sehr, sehr viel mehr Rechte zubilligen. Und vor allem, was die Kritiker so auf den Plan ruft, ist die Tatsache, dass sie eigentlich keinerlei Handhabe haben. Es gibt beispielsweise gar nicht die Möglichkeit eines Amtsenthebungsverfahrens. Also der Präsident hätte im Prinzip alle Rechte und könnte, sagen sie, mehr oder weniger handeln, wie es ihm lieb ist.
Und wie kam es dazu?
Es ist eigentlich so, dass es in den letzten 2,5 Jahren seit den Präsidentschaftswahlen 2019 eine unglaubliche politische Blockade gab, weil der aktuelle Präsident keine Partei hinter sich hat. Das heißt, es gab eine anders orientierte Regierung, dann ein Parlament, in dem er keine Mehrheit hatte. Und da hat sich einfach alles blockiert. Das wurde von verschiedenen Seiten provoziert, auch von ihm selbst. Und er hat dann letzten Sommer quasi die Gunst der Stunde genutzt, dass der Frust so groß war, hat den Notstand ausgerufen und die Regierung abgesetzt damals und ja, ist damit tatsächlich zunächst mal auf Unterstützung gestoßen, weil einfach viele Leute gesagt haben, es kann so nicht weitergehen in dieser Dauerkrise und wir brauchen jetzt einen Neuanfang. Und deshalb haben eben viele, auch sehr viele junge Leute, die ihn damals gewählt hatten, große Hoffnungen zunächst mal in ihn gesetzt.
Die es jetzt nicht mehr gibt?
sagen wir mal, es gibt zumindest weniger. Also es gibt immer noch junge Leute, die ihn unterstützen. Es gibt auch ältere Leute, die ihn unterstützen. Heute Morgen, ich war so ein bisschen in den Wahllokalen unterwegs, da waren am Morgen vor allem ältere Leute. Die Wahllokale haben gerade geschlossen und wahrscheinlich sind die meisten jüngeren Leute jetzt eben eher gegen Abend, wenn es dann wieder ein bisschen kühler war, dann überhaupt dorthin gegangen, um die Stimmen abzugeben. Aber was sich so über den Tag abgezeichnet hat, ist, dass die Wahlbeteiligung doch relativ gering ist.
Was glauben Sie, wie wird das Ergebnis aussehen?
Das ist schwer einzuschätzen. Ich gehe davon aus, dass es eine wahrscheinlich sogar relativ deutliche Mehrheit für den neuen Entwurf, für diese neue Verfassung geben wird. Wobei ich auch dazu sagen muss, dass viele Leute sich einfach gar nicht dazu äußern wollten, ob die jetzt tatsächlich wählen gegangen sind oder ob sie diese Wahl boykottiert haben, weil sie sagen, dass der ganze Prozess des ganzen letzten Jahres eigentlich nicht legitim ist. Also davon wird dann auch abhängen, wie das Ergebnis letztendlich ausfällt.
Die Journalistin Sarah Mersch. In Tunesien geboren, lebt der Schriftsteller Amor Ben Hamida seit Ende der 60er Jahre in der Schweiz. Gerade ist er wieder in Tunesien unterwegs. Schönen guten Abend.
Einen wunderschönen guten Abend.
Wie stehen Sie zu diesem Referendum?
Persönlich finde ich es absolut richtig, weil erstens kommt es nicht, wie man wirklich meint, vom Präsidenten, sondern das Volk ging vor dem Präsidenten auf die Straße und hat das Parlament wortwörtlich zum Teufel jagen wollen. Er hat dann das Parlament mehrmals gewarnt, es solle endlich mal seine Arbeit tun und nicht mehr das Land wirklich in die Krise schlittern lassen. Und irgendwann hatte er 80% der Tunesierinnen und Tunesier hinter sich und konnte dieses Parlament auflösen und sagte, wir müssen jetzt ein anderes System haben. Wenn man dann hingeht und sagt, warum wollte das Volk das Parlament loswerden, da kommen dann Sachen, wissen Sie, wie da sitzt ein Parlamentspräsident, der heute verdächtigt wird, gerichtlich des Terrors, der politischen Morde, der Geldwäscherei. Also die Tunesier haben dann das Gefühl, so jemand gehört nicht in unser Parlament.
Aber Herr Hamida, haben Sie denn jemals erlebt, dass eine sehr große Machtausweitung eines Präsidenten am Ende zu etwas Gutem geführt hat im Sinne von Rechtsstaatlichkeit und Demokratie?
Ja, ich kenne ein Beispiel, Frankreich, da hat Charles de Gaulle 1963 dem Volk exakt die gleiche Frage gestellt. Er hat gesagt, das Parlament kann das Land nicht regieren und ich als Präsident, meine Hände sind gebunden, gebt mir endlich mehr Macht. Und die Franzosen haben das gemacht. Heute kennt jeder den französischen Präsidenten, aber kaum jemand kennt den französischen Premierminister. Wir haben nach 2011 gemeint in Tunesien, wir können jetzt Demokratie à la Europa führen. Es ist nicht gegangen. Und da ist meiner Meinung nach das tunesische Volk selber vernünftig genug, um zu sagen, wir haben ein wunderschönes Sprichwort, das heißt, das eine sticht und das andere brennt.
Wenn Sie aber jetzt sagen, dass 80% der Tunesierinnen und Tunesier hinter dem Staatspräsidenten stehen, warum ist denn dann aber die Wahlbeteiligung jetzt beim Referendum so gering absehbar?
Natürlich, Kais Haid ein bisschen meiner Meinung nach auch falsch gemacht hat. Er hätte nicht ein Jahr warten müssen auf das Referendum. Die Leute wurden müde. Also ich weiß persönlich von Leuten, die gesagt haben, ja, hört doch auf mit diesem Referendum und was soll denn das? Und langsam wissen wir gar nicht mehr, um was es geht. Was ich spüre in der Bevölkerung, von Jungen bis Alten, Männern wie Frauen, die Leute wollen eine Änderung. Und wenn die Änderung heißt, zurück zum alten System. Es birgt ein Risiko, und das wissen viele Tunesier auch. Dieser Präsident ist Jurist. Charles de Gaulle war ein General und dann haben die Franzosen trotzdem die Macht gegeben. Kais Saied wird diese Macht meiner Meinung nach nicht ausnutzen. Aber wir haben alle Respekt davor, dass es der nächste Präsident vielleicht tut und sagt, okay, ich habe jetzt die größere Macht als das Parlament und jetzt regiere ich da mit eiserner Hand. Es ist traurig, ich bin vollkommen Demokrat, 100%. Aber ich glaube, wir sind noch nicht reif dafür, einfach nicht reif.
Es hat aber 2015 für den Dialog mit der Zivilgesellschaft einen Friedensnobelpreis gegeben. Nun stehen Sie gerade in dem Land, in dem Sie geboren wurden, in dem die Wirtschaft da niederliegt, in dem die Arbeitslosigkeit immens hoch ist. Wenn man jetzt immer nur, wie Sie jetzt sagen, auf diese Präsidialkraft setzt, wie soll denn Tunesien überleben?
Genau, das ist ja die große Frage, die im Moment wirklich niemand beantworten kann. Aber schauen Sie, die letzten 10 Jahre haben wir über 11 Regierungen oder 12 Regierungen gehabt. Und da verbinden die Tunesierinnen und Tunesier sofort diese Situation mit dem parlamentarischen System. Und jetzt sagen sie, okay, Wirklich, es ist so einfach, wie ich es jetzt sage. Wenn das nicht funktioniert hat, dann enden wir mal. Mal schauen, ob es funktioniert. Es ist kein Mensch in Tunesien, behaupte ich, sicher, dass nach diesem Referendum eine positive Veränderung kommt. Aber die sagen, hey, schlimmer kann es ja nicht werden. Das sind alles Hoffnungen, die das Volk jetzt einfach trägt. Und es denkt zurück eben an die Zeit von Bourguiba und von Ben Ali, wo sie zwar mit Nachteilen lebten, mit leichter Unterdrückung, gelinde zu sagen.
Aber allerdings gelinde, ja.
Sie hatten die Jobs und darum gibt es Tunesier, die sagen, wenn Ben Ali heute noch leben würde und er wäre noch 60, den würden wir jetzt nochmal wollen. Das ist traurig, aber das ist unsere Erfahrung. Ich behaupte einfach, wir sind noch in den 40er, 50er, 60er Jahren Europas. Und wir brauchen diese Zeit, wir brauchen diesen Fall, diesen Kniefall vielleicht auch vor unserer. Es ist ja eigentlich eine Würde, die wir verlieren. Wir sagen, wir sind nicht fähig, demokratisch mit einem Parlament nach europäischer Art zu regieren. Wir müssen jemanden haben mit harter Hand. Das Wort harte Hand wird so oft ausgesprochen, dass es mir einerseits Sorge macht. Und auf der anderen Seite sage ich, wenn es nicht anders geht, müssen wir diesen Weg vielleicht nochmal versuchen.
Der Schriftsteller Amur Ben Hamida, geboren in Tunesien, zurzeit auf Djerba. Ich danke Ihnen für Ihre Meinung. Schönen Abend noch.
Danke Ihnen auch.
Weiter geht's mit Christian Neugebauer.
Deutschlandfunk Kultur. Kulturnachrichten.
Im Alter von 89 Jahren ist der US-Filmemacher Bob Rafelson gestorben. Er war einer der wichtigsten Regisseure der New Hollywood-Ära von 1967 bis Ende der 70er Jahre. In dieser Zeit modernisierten viele Regietalente mit einer frischen Herangehensweise ans Filmemachen abseits des klassischen Studiosystems das Kino. Seinen ersten großen Erfolg feierte Rafelson Mitte der 60er Jahre mit der TV-Serie The Monkees, die er mit dem Produzenten Bert Schneider realisierte. Besonders häufig arbeitete Rafelson mit dem Schauspieler Jack Nicholson zusammen, unter anderem bei »Wenn der Postmann zweimal klingelt«. Der Eurovision Song Contest findet im kommenden Jahr in Großbritannien statt. Damit wird das zweitplatzierte Land den Wettbewerb anstelle des diesjährigen ESC-Siegers Ukraine ausrichten. Mitte Mai hatte die Band Kalush Orchestra mit dem Lied Stefania in Turin vor dem Briten Sam Ryder gewonnen. Gabi Biesinger.
Premierminister Boris Johnson twitterte, er habe mit dem ukrainischen Präsidenten Volodymyr Zelensky besprochen, dass Großbritannien den Eurovision Song Contest 2023 ausrichten werde und dass dabei die Ukraine und ihr Volk gefeiert würden. Ukrainische Regierungsvertreter hatten sich zunächst enttäuscht über diese Entscheidung gezeigt, dankten der BBC aber nun für ihre Solidarität und die Ausrichtung. Mehrere britische Städte haben bereits Interesse bekundet, den Musikwettbewerb durchführen zu wollen. Der letzte britische ESC fand 1998 in Harrogate statt. Damals gewannen Katrina and the Waves.
Der Bund fördert den Erhalt von schriftlichem Kulturgut in diesem Jahr mit rund 2,5 Millionen Euro. Das Geld fließt in 84 Projekte, mit denen wertvolle Akten, Handschriften und Bücher erhalten werden sollen, wie Kulturstaatsministerin Roth mitteilte. Wertvolle historische Schriften sind vom Verfall bedroht, deswegen fördert der Bund seit 2017 Verfahren wie Entsäuerung oder Reinigung. Die Vorhaben müssen von den beteiligten Einrichtungen, Ländern und Kommunen zu mindestens 50% mitfinanziert werden. Klimawandel und kriegerische Auseinandersetzungen machten die Vergänglichkeit schriftlichen Kulturguts bewusst so rot. Weil Dokumente auch Zeugen ihrer Zeit seien, wolle man Originale auf Papier, Pergament oder Papyrus für kommende Generationen erhalten.
Am 1. September übernimmt Matthias Peß den Chefsessel bei den Berliner Festspielen. Aber schon Anfang dieses Monats kündigte er an, das nächste Berliner Theatertreffen wird von 4 Frauen geleitet. Nun hat der designierte Intendant nachgelegt, was er verbessern will. Es knüpft an das, was er Anfang Juli im Deutschlandfunk Kultur sagte.
Das deutschsprachige Stadt- und Staatstheatersystem ist ja mitnichten sozusagen exklusiv nur bei uns existent, sondern es gibt es eben auch von hier aus Gen Osten in vielen Ländern. Und das macht es natürlich auch ganz anders vergleichbar. Darauf sind die deutschen Theater eingestiegen und das wollen wir im Theatertreffen in Zukunft stärker reflektieren.
André Mumot, Vernetzung war Anfang Juli ein wichtiges Stichwort für Matthias Paes. Ist er heute präziser geworden?
Ja, er ist heute erheblich präziser geworden, wenn auch natürlich noch nicht hundertprozentig klar ist, wie nun alles ablaufen wird. Das wird im Oktober bekannt gegeben, aber er hat jetzt erstmal deutlich präzisiert, wie er damit umgeht, dass man ihm jetzt auch immer wieder vorgehalten hat, er würde mit der Idee kokettieren, dieses Festival nicht nur insgesamt internationaler aufzustellen, sondern womöglich auch die Zehnerauswahl, die ja im Zentrum des Festivals steht. Also 10 bemerkenswerte Inszenierungen eines Jahres, das muss man noch mal klipp und klar so sagen, die von einer unabhängigen KritikerInnen-Jury in Deutschland, Österreich und der Schweiz ausgewählt werden und dann nach Berlin eingeladen werden. Nun hieß es eben, wir wollen unbedingt nach Osteuropa uns erweitern. Das hat auch etwas mit der Besetzung der Theatertreffenleitung zu tun. 2 der Leiterinnen haben einen ukrainisch-polnischen Hintergrund, arbeiten eigentlich in den letzten Jahren in Polen. Das sind Johanna Nukowska und Olena Apchel. Und insofern stand jetzt im Raum, wir müssen diesen europäischen Raum stärker in das Festival mit einbeziehen. Und nun hat Matthias Paes heute eben bei nachtkritik.de in einem Interview, das heute veröffentlicht wurde, zugegeben, dass er tatsächlich eigentlich vorhatte und auch die Leitung vorhatte, diese Zehnerauswahl zu erweitern, wie es da heißt, von einer Zehner zu einer 12er oder 15er Auswahl aus nicht mehr nur 3, sondern sukzessive immer mehr Ländern. Und er hat eben auch gesagt, dass die Jury das nicht wollte.
Wie verstehen Sie das denn mit der Erweiterung? Es klingt ja ein bisschen wie eine politische Agenda, vielleicht mehr Osteuropa, aber was ist dann mit dem Norden und dem Süden?
Ganz genau, das ist die Frage, die ich mir auch stelle, die sich jetzt einige stellen. Wie kommt es eben zu dieser Fokussierung auf Osteuropa? Da hat Matthias Paes eben auch heute gesagt, er hat da ganz tolles, aufregendes Theater gesehen, das auch mit Problemen unserer Gesellschaft irgendwie für ihn interessanter umgeht als das deutschsprachige. Das ist ja auch durchaus, mag so sein, das ist bestimmt auch so, vor allen Dingen, weil diese Länder, wie er eben auch sagt, ja zum Teil mit starken Repressionen zu tun haben, gerade die Theaterkünstlerinnen und Künstler, und das irgendwie aufgreifen müssen in ihren Arbeiten. Aber die Frage ist ja eben, wie sich das überhaupt für die Jury umsetzen lässt, das eben in diese 10er- oder 12er-Auswahl einzubringen und in ein anderes Land zu fahren, wo man eben die Sprache nicht spricht und sich in ein Theatersystem einfuchsen muss, das vielleicht ähnlich ist, aber doch nicht hundertprozentig vergleichbar.
Sie haben gesagt, dass das Kuratoren- oder vielmehr Leiterinnenquartett und Paes bei der Jury auf Granit gebissen haben. Was zieht denn da am Horizont des nächsten Theatertreffens auf?
Na, das nächste Theatertreffen ist offensichtlich, wird so ablaufen wie immer, mehr oder weniger, weil die Jury ja schon seit Januar sichtet. Also da konnte man überhaupt nicht rein in diesen aktuellen Jahrgang. Aber offensichtlich schwebt Matthias Paes vor, zumindest langfristig daran etwas zu ändern. Und das ist das Interessante an diesem Interview, das er heute gegeben hat, weil er da eigentlich sehr deutlich seine Ressentiments ausgepackt hat gegenüber dem Festival, so wie es bisher abgelaufen ist, gegenüber der Jury, gegenüber Kritikerinnen und Kritiker als diejenigen, die diese Jury bilden sollen und auch gegenüber dem deutschsprachigen Theater. Das ist also ganz bemerkenswert und auch erstaunlich undiplomatisch. Und die Frage ist eben, jetzt soll man wohl offensichtlich erstmal so ein kleines eine Nebenreihe etablieren mit osteuropäischen Stücken. Aber dazu muss man auch sagen, es gibt es in Berlin tatsächlich schon. Es gibt das Radar Ost Festival, das osteuropäische Produktionen in Berlin zeigt. Also es ist noch nicht mal so, dass da jetzt ein großer Mangel bestehen würde.
Und der Markenkern, was ist jetzt in Zukunft damit?
Also der steht jetzt wirklich zur Debatte, auch wenn Matthias Paes heute mehrmals in diesem Interview betont, er möchte den Markenkern eigentlich erhalten. Das klingt aber sehr wenig überzeugend, weil er sehr deutlich sagt, in 5 oder 10 Jahren spätestens reden wir vielleicht überhaupt nicht mehr über deutschsprachigen Theaterraum, über diese Einbindung hier an die deutsche Sprache oder den deutschen Raum. Und er möchte eigentlich auch jetzt die Jury international besetzen. Er möchte auch zum Beispiel polnische Übertitel vielleicht in den Produktionen haben, wo ich in Berlin mich sofort frage, warum denn keine türkischen Übertitel oder ganz andere Übertitel? Natürlich ist das großartig, wenn man auch das polnische Publikum mit einbeziehen kann. Aber wir haben hier so viele Möglichkeiten, unterschiedliche Menschen anzusprechen. Und ich glaube, was hier wirklich ärgerlich ist und worüber man sehr deutlich auch widersprechen muss, das Theater ist eben keine Netflix-Serie. Es ist kein Hollywood-Film, der für ein internationales Publikum gemacht werden muss, was man überall auf der Welt versteht. Das Theater, auch das polnische Theater, das französische Theater, das spanische Theater, wird gemacht für Menschen, die bestimmte Codes verstehen, Anspielungen verstehen, die ihre Sprache wieder hören auf der Bühne und ihre Konflikte ausdiskutiert sehen und hören auf der Bühne in einem Ton, den sie auch nachvollziehen können. Das ist ein ganz großer Vorteil des Theaters und es ist auch ein ganz großer Vorteil des Theatertreffens, dass eben diesen wahnsinnig vielfältigen deutschsprachigen Theaterraum zumindest diskursiv mal abbildet und in Berlin ansatzweise zusammenführt. Wenn man das verwässert, hat man ein internationales Festival, das kann man machen, dafür gibt es auch gute Gründe, aber es fehlt dann ein ganz entscheidendes und wichtiges Festival, auf das wir uns eigentlich doch auch immer sehr gefreut haben und das wir sehr vermissen werden, wenn das wirklich die Entwicklung ist, wie sie jetzt angekündigt wird.
André Momot über die Reformpläne des designierten Intendanten der Berliner Festspiele zum Berliner Theatertreffen. Es ist Montag noch und damit Zeit für Pablo Arie. Geboren 1977 in Lviv, studierter Künstler und Soziologe. Der ukrainische Theatermacher buchstabiert uns Deutschland vor, wie er das Land, in dem er Zuflucht vor dem Krieg gefunden hat, erlebt.
Alphabet des Exils von Pablo Arie.
Buchstabe F, wie Freundschaft. Ja, Freundschaft ist sehr interessante Ding. Manchmal denkst du, ja, ich habe Freunde, aber die sind irgendwo sehr weit von mir und unsere Kommunikation ist manchmal einfach ein Ritual, weil wir haben keine gemeinsamen Interessen und so weiter. Und dann kriegst du neue Freunde und neue, aber diese neue, die sind nicht die richtigen, glaube ich. Also, ich möchte erzählen über meine Freunde. Hatsune, sie ist aus Japan und Reinke, er ist Deutsche. Die sind verheiratet, schon lange Zeit und ihre Tochter Hanna kenne ich, als sie geboren war. Und jetzt sie ist sehr groß und fast erwachsen geworden. Hatsune habe ich kennengelernt, als wir Deutsch studiert haben. Die Zeit hat uns ein bisschen getrennt. Ich glaube, ich habe Hatsune und Reinke 10 Jahre oder mehr nicht gesehen. Wir haben ab und zu einander geschrieben, gefragt, wie geht's dir, wie gut und danke und so weiter und so weiter. Und jetzt kommt der Krieg. Und Hatsune hat sich sofort bei mir gemeldet und gesagt, Pavlo, komm, wenn was, nach Köln, nimm deine Eltern. Wir haben eine Wohnung in Köln. Ihr seid immer herzlich eingeladen zu uns und so weiter. Ich habe gesagt, nein, ich will in der Ukraine bleiben, aber danke schön. Und nach 3 Wochen, nach der Kriegbeginn, komme ich zu meiner Mama in Westukraine. Und schon zweiten Tag habe ich verstanden, meine Mama überlebt das nicht. Ich habe meine Mama ja im Keller gesehen, bei -10, auf dem Boden, fast hemmungslos, von Müdigkeit, von Angst, von Stress. Dann habe ich entschieden, wir müssen losfahren, ich muss meine liebe Alte retten. Und dann, wir sind mit Mama, mein Stiefvater und 10 Kilo große Kater los nach Köln gefahren. Dieser Weg war sehr schwer und ich dachte, mein Gott, was mache ich, wohin fahren wir, ob da wirklich für uns Platz gibt. Also, wir sind angekommen und Hatsune und Reinke, die sind jetzt nicht in Köln, die arbeiten woanders im Ausland, aber ihre Wohnung ist jetzt für meine Eltern. So, unsere Freundschaft hat, ich glaube, mir und meine Familie Lebens gerettet und Reinke Hatsune. Wir haben uns gerade getroffen, als wir nach Deutschland gekommen sind und wir haben einfach geweint. Freundschaft ist ein super wichtiges Ding und echte Freundschaft ist für immer. Ich bedanke mich sehr, dass Freundschaft in dieser Welt gibt.
Die 12. Folge von Pablo Arias Alphabet des Exils. Hans von Trotha ist da, das ist wichtig zu sagen, denn als großes Thema in den Zeitungsfeuilletons hat er die Flucht ausgemacht.
Flucht vor der Wirklichkeit heißt Eskapismus. Das fängt schon mit den Bilderbüchern an, die jetzt verschwinden, wie der Tagesspiegel meldet. Joachim Trebbe zitiert Studien, nach denen inzwischen 8% der Kinder unter 6 Jahren über Smartphones verfügen und 14% Tablets nutzen. Da ist es mittelfristig eine gute Nachricht, auch wenn die unter Sechsjährigen das noch nicht ganz erfassen werden, dass es die meisten Filme des großen Regisseurs Blake Edwards, der vor 100 Jahren geboren wurde, im Stream gibt. Man kann, schreibt Claudius Seidel in der FAZ, sehen, dass sie kaum gealtert sind. Edwards, erläutert Seidel, ist der Meister der Räume. Seine Kamera registriert alles, was kaputt gehen kann, und alles geht kaputt. Und dieses Scheitern von Edwards, so schnell und elegant und unausweichlich inszeniert, ist zugleich der wirksamste Trost. Daraus wird eine eigene Form von Eskapismus. Noch jede Generation, bemerkt Claudius Seidel, hat irgendwann das Gefühl verspürt, dass sie lieber im New York von Frühstück bei Tiffany oder im Los Angeles von The Party leben möchte, als in der eigenen Gegenwart. Auf der Suche nach Edwards-Filmen kann man im Netz jetzt auch an ein Hochdruckreinigungsgerät verloren gehen. Philipp Bovermann stellt in der Süddeutschen fest, Computerspieler sind Zerstörer oder Erbauer. Sie erschaffen Häuser, Städte und intergalaktische Imperien oder sie ballern aufeinander, machen kaputt, was andere erschaffen haben. Und zwischen all den fliegenden Fetzen, hat Bovermann entdeckt, zieht jemand mit einem Hochdruckreiniger seine Runden, um endlich mal ordentlich sauber zu machen. Als Powerwash-Simulator vor einem Jahr in einer frühen Early-Access-Version erschienen, fragten einige der ersten Powerwasher sich verwundert, was die Scheiße soll. So formulierte es ein junger Mann in einem Videostream, während er im Spiel einen Van mit dem Hochdruckreiniger von virtuellem Dreck befreite. Es ist, so erklärt Philipp Bovermann, diese sehr spezielle Form des Eskapismus, die Übersetzung eines Gefühls in eine Allegorie. Die Welt droht unterzugehen, sie ist aus den Fugen, aber vielleicht steckt in den Fugen einfach nur sehr viel Dreck. Also los. Und dann, schwärmt der Rezensent, das meditative Rauschen der Düse. Psst! Schon kurz nach Erscheinen der Early Access Version tauchten begeisterte Berichte im Internet auf. Dieses Powerwashen sei ja so befriedigend, heißt es im Online-Rezensionen, wie Sex, nur ohne Sex. Dann lieber Sex mit Sex. Den gibt es online natürlich nicht, also nicht wirklich. Dafür umso mehr eskapistische virtuelle Sexräume. Auf Netflix jetzt auch ganz konkret als Show, wie man einen Raum für Sex baut. Da, so die Inhaltsangabe, gestaltet eine Innenarchitektin Sexrooms für Teilnehmende. Angesichts der Wohnungskrise vielleicht etwas dekadent, findet Kirsten Achterlig in der Taz. Das macht die 8 Episoden der Netflix-Doku-Serie aber umso geeigneter für, da ist er, eskapistischen Konsum, gewürzt mit ein bisschen Neid. Der Eskapismus spielt auch für eine andere Netflix-Produktion explizit eine Rolle, für den Film Persuasion, Überredung. Jane Austen gilt, so Lena Karger in der Welt, nicht nur literaturbegeisterten Altengländern als Nationalheldin, auch junge Menschen lieben sie. Auf TikTok hat der Hashtag AustenTok mehr als 17,8 Millionen Aufrufe. Das ist genau die Generation, die der Film erreichen wollte und deren soziale Codes er verwendet. Aus der nachdenklichen Romanfigur ist eine Art Influencerin geworden, die selbstironisch ihr Leben kommentiert. Auf Twitter wurde Original Austen mit Netflix Austen verglichen. Es gab Forderungen, die Drehbuchautoren einzusperren. Dafür, dass auf TikTok und Twitter gerade die junge Generation so über den Film herfällt, auf die er zugeschnitten war, hat Lena Karger eine Erklärung. Jane Austen, so Karger, dient jungen Menschen heute als Eskapismus. Die Romane und Filme sind eine Fantasiewelt für eine Generation, die ihre Sorgen um Dating-Apps und ihren Instagram-Feed vergessen will. Und die rächt sich postwendend für den Entzug des eskapistischen Jane-Austen-Raums. Die hatten aber, als sie klein waren, auch noch Bilderbücher.
Hans von Trotters Kulturpresseschau, das war Fazit mit Gabi Wuttke. Gute Nacht.